Hi, ich bin Birte und ich bin Finanzredakteurin bei Das Investment. Und kürzlich habe ich mich mit meinem Kollegen Martin, der ist Redakteur bei unserer Digitalagentur Mint, über finanzielle Freiheit unterhalten. Das Gespräch lief ungefähr so. Martin, stell dir mal vor, du hättest genug Geld, um nicht mehr unbedingt arbeiten gehen zu müssen. Was würdest du dann tun?
Ja, sorry Birte, ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, ich würde trotzdem weiter arbeiten gehen.
Das ist zu deutsch.
Aber wahrscheinlich weniger und früher aufhören, halt flexibler sein.
Interessant. Hast du denn das Gefühl zu wissen, was du da tun musst, um diese Flexibilität zu erreichen?
Ehrlich gesagt, so richtig nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Flexibilität durch Arbeit allein nicht erreichen werde.
Ja, das denke ich auch. Also habe ich Martin mal losgeschickt mit den Fragen, was ist finanzielle Freiheit und noch wichtiger, wie erreiche ich die?
Okay, Aufgabe erhalten und los. Ich war beim Finance Festival in Frankfurt. Der Name verrät es schon, dass sich dort echte ExpertInnen treffen. Da wollte ich erstmal hören, was bedeutet finanzielle Freiheit für dich?
Dass ich Laden reinkaufen kann und mir Esswaren kaufen kann, ohne zu schauen, was jetzt das genau kostet.
Als ich 20 war, da war es immer mein großes Ziel, ins Restaurant gehen zu können und ohne auf den Preis zu achten, zu bestellen.
So Geld sorgen, wenn das nebensächlich wird, wenn man einfach irgendwie keine Sorgen um das Thema machen muss.
Nicht auf eine Angestellten-Tätigkeit und auch nicht zwingend auf eine selbstständigen Tätigkeit angewiesen sein zu müssen.
Für mich bedeutet finanzielle Freiheit, dass man von den Zinsen seines Vermögens leben kann. Wenn man passives Einkommen kreiert oder aufbaut im Leben, sollte das passive Einkommen die fixen Kosten decken. Und da noch ein bisschen übrig bleiben und dann fängt für mich die finanzielle Freiheit an.
Schau her, passives Einkommen. Also, es geht nicht unbedingt durch Arbeit allein. Oder, anders formuliert, Arbeit ist nicht der entscheidende Faktor. Das hatten wir ja schon vermutet. Jetzt die große Frage, wie komme ich dahin, wie erreiche ich das?
Nee, ich glaube nicht, dass es um den richtigen Job geht, weil ich kenne super viele in super vielen verschiedenen Branchen und in jeder Branche gibt es finanziell freie Menschen.
Für mich sind es zwei Faktoren. Einerseits ist der Job, also kurzfristig, und dann längerfristig, dass man halt passives Einkommen aufbaut.
Ich glaube, dass es darum geht, dass du das tust, was du liebst und am Ende ein Bewusstsein für Geld schaffst und eben nicht mehr, wie wir früher gelernt haben, über Geld spricht man nicht, sondern ja doch, über Geld spricht man viel, Geld ist gut, mit Geld kannst du Erfahrung kaufen und Geld sollte man immer haben und wenn du es haben willst, musst du drüber sprechen.
So Birte, du hast es gehört, hier meine Ergebnisse, über Geld reden, dann wird es mehr.
Okay, dann lass uns das machen. Lass uns über Geld reden. Wir sind eure Hosts Birte
und Martin.
Als Redakteurin für ein Finanzmagazin habe ich natürlich regelmäßig mit dem Thema Investieren zu tun.
Und bei unserer Agentur arbeiten wir auch regelmäßig mit der Branche zusammen. Allerdings muss ich gestehen, mein Wissen, vor allem was meine persönlichen Investments anbelangt, ist eher so mittel. Die Birte weiß da schon eine Menge mehr.
Das kann ich eindeutig mit Ja beantworten.
Ja, ich will mein Wissen auf jeden Fall vertiefen, denn das, was ich schon herausgefunden habe, ist, es gibt vieles, das ich gerne früher gewusst hätte.
Okay, dann lass uns auf den Weg machen. Auf unsere Expedition Investment.
Yes, denn wie wir es im Intro gehört haben, man sollte deutlich mehr über Geld reden.
Talk about money. If you want to get better at money, you need to be willing to talk about it. Musicians talk about music, coders about code, and golfers talk a lot about golf. Do you think you can get great at something without understanding and talking about it? We live in a capitalist society, and whether you like it or not, the operating system of that society is, wait for it, money.
Wir hören hier Professor Scott Galloway, der viel zum Thema finanzielle Bildung macht und erst in diesem Frühling mit Die Algebra des Geldes ein New York Times Bestseller rausgebracht hat.
Ja, und was er hier sagt, ist eigentlich schon knapp, aber noch knapper zusammengefasst. Alle Menschen reden über Jobs, Hobbys und Interessen, tauschen sich dazu aus. Und das ist neben der Beschäftigung mit einem Thema natürlich ein super wichtiger Baustein, um in irgendetwas überhaupt besser zu werden.
You can't be good at anything unless you understand it. And part of understanding it is talking about it.
Also ich bin ja noch mit dem Sprichwort aufgewachsen, über Geld spricht man nicht. Und da kann ich sagen, so viel weiß ich natürlich jetzt auch nicht darüber, weil ich nicht drüber gesprochen habe.
Ja, das Sprichwort kenne ich auch. Aber deswegen machen wir ja jetzt diese Expedition Investment, um über Geld zu sprechen und herauszufinden, wie man dieses gut anlegen kann. Dafür nehmen wir euch in den kommenden 10 Folgen mit auf die Reise in die große, weite Welt der Finanzen.
Tief hinein auf die verschlungenen Pfade des Finanzdschungels.
Wir zeigen euch, welche Anlagestrategie in diesem Jahr den Oscar verdient hat, wie viel Streuung muss sein auf dem Weg zur perfekten ETF-Auswahl und wie erkennt ihr aussichtsreiche Themeninvestments.
Wie sicher und wie seriös sind eigentlich Kryptowährungen?
Und die ganz entscheidende Frage, wie lässt sich der Traum von der ersten eigenen Million vielleicht tatsächlich in die Tat umsetzen?
Und das Beste, das Ganze komplett in verständlich.
Und beim Thema verständlich, für alle, die mit ihrem Investmentwissen noch ganz bei Null stehen, legen wir euch Staffel 1 von Expedition Investment ans Herz.
Genau, der Host der ersten Staffel und auch derjenige, der die Formatidee hatte, unser ehemaliger Kollege Jared Schmidtke, hat sich da auf seine eigene Expedition Investment begeben und ganz am Anfang begonnen. Also, sich zum Beispiel angeschaut, wie Börse und Inflation und all das überhaupt funktionieren.
Bevor ich auch nur 1 Cent in mein Depot einzahle, muss ich einfach wissen, was passiert eigentlich jeden Tag am Finanzmarkt? Wie kommen steigende und fallende Kurse zustande? Ist das nicht alles nur Zockerei? Wie wird aus meinem Geld mehr Geld? Um das ein für alle Mal zu klären, fahre ich jetzt zur Börse.
In der ersten Folge von Staffel 2 geht es jetzt um Finanzen, Vorsorge und die große Frage, kann ich mich wirklich finanziell unabhängig machen? Und wenn ja, wie? Doch vor der finanziellen Freiheit kommt erstmal noch etwas anderes. Und das Wort haben vermutlich die meisten von euch schon mal gehört, die Rentenlücke.
Und dazu hören wir jetzt erstmal den Bundesfinanzminister Christian Lindner.
Wissen wir, dass in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern die finanzielle Bildung besonders gering ausgeprägt ist. Und deshalb haben wir auch ein Problem damit, dass manche Menschen, obwohl sie eigentlich gute Voraussetzungen haben, im Leben weniger vorankommen als andere, weniger wirtschaftlich unabhängig sind, weniger Ersparnisse aufbauen können und im Alter vielleicht mehr Sorgen haben.
Die Rentenlücke muss natürlich zuerst mal geschlossen werden, bevor man mit dem Aufbau eines Polsters für die finanzielle Freiheit beginnen kann. Und da kommt uns leider immer noch die, sagen wir mal, ausbaufähige Finanzbildung der Deutschen in die Quere.
Da fällt mir eine schöne Aussage ein. Eine Gesprächspartnerin zitierte mal ihren Chef, der sagte, die Finanzbildung der Deutschen ist der Weltspartag.
Na, Weltspartag, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich geliebt.
Ich auch. Was für eine Spardose hattest du denn?
Ich hatte tatsächlich einen Sparfisch.
Ein Sparfisch?
Ein Sparfisch, ja, ist ziemlich advanced. Also, es ist jetzt so eine Geschichte, wo man auch als Hörer vielleicht erkennt, in welcher Altersklasse wir uns befinden. Also, der Sparfisch funktionierte so, es waren noch D-Mark-Zeiten. Und du hast jede Woche 50 Pfennigstücke gesammelt, bis zu 9 D-Mark und 50 Pfennig hast, dann bist du damit zur Bank gegangen und hast 10 ins Konto geschrieben gekriegt. Die Bank hat dir also jede Woche 50 Pfennig geschenkt. Du konntest also im Monat auf 2 D-Mark kommen. Ja.
Sogar monatlich, nicht nur am Weltspartag. Und noch Geld geschenkt obendrauf. Boah, so großzügig war meine Bank nicht.
Was hattest du?
Ich hatte übrigens einen Sparturnister in Blau.
Ah, wunderbar. Was hatte der? Irgendwelche Features?
Nein, der hatte überhaupt keine Features.
Wir sehen schon, das Zitat stimmt wahrscheinlich so richtig. Über Finanzen haben wir beide auf dem
da
Weltspartag
jetzt auch
nicht
unbedingt
gelernt,
was gelernt. Und einfach nur sparen, das reicht eben heutzutage auch nicht mehr aus. Es ist also schon was dran an der Aussage von Christian Lindner.
Und genau, das ist schon sehr wichtig, wie Birte gerade gesagt hat, denn wie uns einer unserer Experten gesagt hat, der richtige Zeitpunkt, sich mit Finanzen und finanzieller Freiheit auseinanderzusetzen, ist
vor Geburt.
Das sagt Thomas Kehl, einer der Gründer von Finanzfluss. Und wer das nicht kennt, da wird auf YouTube immer ziemlich toll erklärt, was man alles so zum Thema Finanzen wissen muss. Und Thomas ist einer der Experten, die uns auf unserer Expedition begleiten und von dem ihr in Folge 2 noch deutlich mehr hören werdet.
Denn der Startzeitpunkt ist ein Faktor, den ihr als InvestorInnen beeinflussen könnt.
Es gibt die mathematische Antwort, je früher, desto besser, aber es gibt auch die realistische Antwort ab dem Moment, wo man sich damit beschäftigt. Also es gibt nicht zu spät.
Dazu gibt es ein einfaches Rechenbeispiel. Man nehme 2 Menschen, beide 25 Jahre alt.
Die eine fängt direkt an und legt ein bisschen was auf die Seite. Der andere fängt mit 35, also 10 Jahre später an, mit mehr Geld, weil dann hat man ja schon ein bisschen mehr zur Verfügung und kommt am Ende auf ein geringeres Vermögen. Also die Zeit spielt eine extreme Rolle. Die Rendite kann man bis zu einem sehr, sehr, also einem sehr, sehr geringen Maße beeinflussen. Was man beeinflussen kann, ist die Zeit und den Betrag, den man tatsächlich auf die Seite legt.
Von Thomas Kehl gibt es, wie gesagt, in der nächsten Woche mehr. Aber so viel vorab. Wenn ihr noch nicht im Game seid, es ist nie zu spät.
Ja, ich habe zum Beispiel auch am Anfang von dem ganzen Finanzkram nicht so wirklich viel verstanden. Und vor allem habe ich nicht verstanden, was hat das alles mit mir zu tun? Denn so bei Aktien und Börse, das kam mir immer super spekulativ vor. Und dann halt die ganzen Krisen, Dotcom-Bubble.
Priceline.com is the latest beneficiary of the internet stock craze.
Subprime bzw. Finanzkrise 2008.
Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate.
Wirecard.
The former chief executive of Wirecard, Marcus Brown, has been arrested.
Ja, also wie gesagt, das kam mir immer alles spekulativ vor. Das ist aber natürlich auch eine logische Perspektive, wenn man nur die Negativmeldungen in Betracht zieht. Das ist wahrscheinlich aber auch nicht unbedingt smart. Aber immerhin, die Basics habe ich jetzt schon mal drauf.
Okay, kleiner Test. Sag mal.
Na okay, so Stichwörter wie Rentenlücke, private Altersvorsorge, ETF, Sparplan und so weiter.
Okay, Test bestanden.
Danke. Also, ich habe auf jeden Fall gerafft, dass ich mich privat und alleine und selbst darum kümmern muss.
Die Rentenversicherung ist auch gar nicht dafür vorgesehen, dass sie unsere Rente deckt. Das ist gar nicht das Ziel, sondern die ist wirklich nur dazu da, die Basis abzudecken.
Das war gerade Margarete Honisch. Die kommt aus München und ist im Netz unter dem Namen Fortuna Lista unterwegs und macht Finanzberatung auf wunderbar unkomplizierte Weise. Schaut gerne mal in ihren Instagram-Kanal oder hört ihren Podcast. Der O-Ton gerade stammt aus der Folge vom Glowcast-Podcast. Was sie eigentlich sagen will: Die gesetzliche Rentenversicherung ist nur der erste Step, um die Rentenlücke später schließen zu können. Also im Alter finanziell frei zu sein.
Das will ich ja.
Frauen in Deutschland bekommen aktuell im Durchschnitt übrigens nur 952 Euro Rente. Brutto wohlgemerkt. Davon gehen dann unter anderem noch Krankenversicherung und Pflegeversicherung ab. Bleiben also 830 Euro netto. Je nach Stadt kannst du von dem Geld vielleicht gerade mal die Miete bezahlen. Aber was ist mit dem Rest? Daher ist es umso wichtiger, den zweiten und dritten Schritt zu gehen, gerade auch für Frauen.
Also sowas wie betriebliche Altersvorsorge, Riester, etc.?
Ja, zum Beispiel. Oder wir investieren in Aktien, ETFs, Anleihen, vielleicht sogar Immobilien, sowas halt. Margarete Honisch sagt, diese Investments, die gehören zu unserem Rentensystem dazu. Es ist so gedacht, dass wir alle privat investieren und vorsorgen.
Okay, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es so eine Million verschiedene Anlagestrategien gibt, von denen aber nicht jede irgendwie ans Ziel führt. Muss ich jeden Tag die Börsenkurse studieren, um den Durchblick zu behalten? Und wie ist das vielleicht auch mit dem ständigen Risiko, dass ich alles, was ich eingesetzt habe, auch verlieren kann?
Risiko ist für mich, dass ich zum Zeitpunkt X weniger Geld zur Verfügung habe, als ich dachte.
Das ist Clemens Schürmann-Fink. Er ist Finanzjournalist und betreibt den Blog und YouTube-Kanal René will Rendite. Clemens spricht hier darüber, welches Mindset hilfreich ist, wenn man das Risiko von Anlagen betrachtet.
Ja, und Risiko und Sicherheit, das sind ja immer so Begriffe, die am Anfang stehen, wenn man überlegt, ach, soll ich doch vielleicht mal Aktien kaufen?
Wenn mein Zeitpunkt X halt weit genug entfernt ist, in 10 Jahren meinetwegen, dieser berühmte lange Anlagehorizont, dann kann ich halt eine sehr, sehr große Sicherheit haben, dass ich zu dem Zeitpunkt beim Blick in die Vergangenheit, wie das historische Daten zeigen, aber auch beim Überlegen, wie die Weltwirtschaft funktioniert, dass die Weltwirtschaft eben kein statisches System ist, sondern es ist ein organisches System, das sich an Veränderungen anpasst. Es werden Firmen gehen pleite, es kommen neue Firmen dazu, Branchen verschwinden, es kommen neue Branchen dazu. Wenn ich halt die Zeit habe, diesen Änderungsprozess, diesen Anpassungsprozess auszusetzen durch meinen langen Anlagehorizont, dann habe ich eigentlich auch kein Risiko.
Der Name René will Rendite ist übrigens Programm. Es geht in erster Linie darum, wie AnlegerInnen mehr aus ihrem Vermögen machen können.
Wir haben uns letztens mit ihm unterhalten und hey, ich muss sagen, ich habe auf Anhieb eine Menge verstanden. Zum Beispiel die Sache mit dem Risiko. Wenn ich etwa langfristig in ETFs investiere, dabei breit streue und auf verschiedene Indizes wie den MSCI World oder den S&P 500 setze, dann bilden diese mehrere tausend Unternehmen ab und damit quasi auch einen Teil der Weltwirtschaft. Also anders formuliert, richtig viel falsch machen geht da gar nicht, denn die Weltwirtschaft geht ja nicht pleite, oder?
Genau, das hoffen wir zumindest.
Gut.
Don't worry about it, sweetheart.
Jetzt aber erstmal ein kleiner Break. Mit kurzen Infos zu Morgenfund und X-Trackers, den beiden Sponsoren der Expedition Investment. Und wenn du jetzt gerade nicht weißt, wer die beiden sind, aber warum die vielleicht trotzdem für dich interessant sein könnten, hier kommt die Aufklärung. X-Trackers ist die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der DWS und in diesem Bereich der größte Anbieter in Deutschland. X-Trackers bietet dir kosteneffiziente Produktlösungen, die sämtliche Märkte, Anlageklassen und Regionen umfassen. Auf xtrackers.de findest du viele Infos rund um das Thema Investieren mit ETFs. Auf morgenfund.com bekommst du Zugang zur digitalen Vermögensverwaltung und natürlich zu vielen Fonds und ETFs von verschiedenen Anbietern.
Und das im Moment ganz ohne Transaktionskosten bei Einmalanlagen und Sparplänen. Also, worauf wartest du noch? Nimm deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand. Schritt für Schritt mit X-Trackers und Morgenfund. Schau in die Shownotes für mehr Infos und die Links. Bitte bedenke immer, Investitionen unterliegen Risiken. Bei dem gerade gehörten Beitrag handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH und der Morgenfund GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Ich wehre mich immer gegen dieses Alles oder Nichts. Nee, man kann sich auch mal rantasten. Und das sind halt Sachen, die man halt mal machen sollte. Mal anfangen, die ersten 1.000 Euro nehmen, Sparplan einrichten, meinetwegen auch 50 Euro im Monat. Das tut jetzt nicht so weh. Und dann mal gucken, was dann passiert, was macht das mit mir. Und dann halt, wenn ich damit gut klarkomme, halt sukzessive erhöhen.
Wenn man sich mal anschaut, wie die Stimmung an den Börsen zu Beginn des Jahres 2024 war, dann herrschte da eher Skepsis. Die Zinsen wurden von den Notenbanken auf 4-5% erhöht. Der allgemeine Tenor unter den Expertinnen, so eine hohe Zinsbelastung, das packen die Märkte nicht, das packt die Wirtschaft nicht. Doch sieh da, sollte alles ganz anders kommen. Rekordhoch folgte auf Rekordhoch.
Und ich hätte halt echt doof jetzt da gestanden, wenn ich halt das halbe Jahr wie bei Geld zusammengehalten hätte und nicht einfach jeden Monat kontinuierlich weiter investiert hätte. Man darf halt diese psychologische Komponente nicht vergessen, die halt in der Börse eben auch eine Rolle spielt. Und man muss halt eben sich halt, finde ich, Tricks überlegen, halt dieses Bauchgefühl auszuschalten. Und das ist halt eben der Sparplan, der automatisch jeden Monat für dich investiert, ist da echt ein total probates Hilfsmittel, dass du am besten gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass jeden Monat Geld reinfließt. Selbst im Crash halt schön weiterkaufen und so weiter. Und dann kannst du halt eben auch über die Jahre dann eigentlich eine sehr gute Rendite an der Börse erzielen.
Was ich bei unserem Gespräch mit Clemens auch ganz spannend fand, es gibt natürlich nicht nur die eine Anlageform, um auf den Märkten zu punkten. Zum Beispiel der Unterschied zwischen passiven ETFs und aktiv gemanagten Fonds, die in Aktien investieren. Im Prinzip ähneln sich ETFs und aktiv gemanagte Fonds, wenn ich es richtig verstanden habe, denn beide investieren meist breit gestreut.
Kommt so ein bisschen auf das Produkt drauf an, aber genau, bleiben wir jetzt einfach mal bei der Annahme.
Nur bei einem Fonds habe ich halt einen Fondsmanager da sitzen, der die Aktien auswählt, die er für besonders aussichtsreich hält. Und beim ETF bilde ich passiv einen Index nach. Also alle Aktien, die in dem Index drin sind, die habe ich auch. Mein ETF fasst also die Entwicklung verschiedener Aktien zusammen und ich glaube, der MSCI World enthält also so 1500 Titel.
Genau. Was jetzt allerdings erfolgreicher ist, ETFs oder aktiv gemanagte Fonds, das lässt sich pauschal gar nicht sagen. Studien belegen allerdings, dass es nur sehr wenigen FondsmanagerInnen gelingt, langfristig den Markt zu schlagen, also die Benchmark outperformen, wie es in der Branche heißt. Viele AnlegerInnen fühlen sich aber besser damit, wenn es einen Menschen gibt, der ihre Fonds kontrolliert und bestmöglich verwaltet.
What? Bro, what are you talking about, man?
Okay, wenn euch das jetzt schon zu viel Deep Talk ist, gehen wir nochmal einen ganzen Schritt zurück. Denn vor jedem Investment schaut man, und am besten auch ihr, erstmal, wie man sich im Alltag eigentlich so schlägt, also finanziell, wie man da dasteht. Denn viel Geld verdienen ist nicht unbedingt alles.
Ein großer Fehler ist, eine große Falle ist, in die viele tappen, das ist diese Lifestyle-Inflation. Also mein Einkommen erhöht sich, ich erhöhe auch meine Ausgaben. Ich ziehe in eine größere Wohnung, ich mache teurere Urlaube, ich fahre ein größeres Auto, ich gebe mehr Geld für Klamotten aus, was auch immer. Anstatt, dass man halt überlegt, ich lasse halt meine Ausgaben mehr oder weniger gleich und erhöhe einfach meine Sparquote.
Habe ich mehr Geld, ist die Versuchung also groß, auch mehr auszugeben. Aber auch hier steckt wieder ein Faktor drin, den ich und den ihr ganz allein ohne Finanzberater klarziehen könnt. Das Verhältnis Ausgaben und Einnahmen.
Warum soll ich dann irgendwie auf einmal mir irgendwie fancy Sachen leisten, wenn ich davor zufrieden war? Und ganz wichtig ist halt eben, dass man sich vergegenwärtigt, es kommt nicht darauf an, wie viel man verdient, es kommt darauf an, wie viel spare ich. Deswegen ist auch so ein Spruch, den ich gerne mag, niemand ist zu arm, um reich zu werden.
Also, niemand ist zu arm, um reich zu werden. Das ist ein Satz, den man mal kurz wirken lassen muss. Es kommt also gar nicht darauf an, wie viel ich verdiene, es kommt darauf an, wie viel ich spare. Je größer ich das Delta mache zwischen Einnahmen und Ausgaben, desto größer ist die Chance, dass ich auch irgendwann meine finanziellen Ziele erreiche. Also, das, wovon wir am Anfang gesprochen haben, vielleicht möchte ich ein paar Jahre früher aufhören zu arbeiten oder kürzer treten oder das berühmte Sabbatical oder einfach komplett den Ruhestand in Italien verbringen.
Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist wirklich so. Wenn ich 1 Euro pro Tag investiere, dann werde ich vielleicht nicht automatisch reich, klar. Aber ich mache einen ersten Schritt in die finanzielle Freiheit. Clemens hat uns das im Gespräch einmal vorgerechnet.
Ich bin 27, bin
40 Euro im Monat anlege, dann kann ich bis 65, 100.000 Euro Vermögen aufbauen. Bei einer Rendite von 7% im Jahr vorausgesetzt, was so die Durchschnittsrendite des Weltaktienmarktes ist. Wie gesagt, 40 Euro, da bin ich bei ungefähr 1 Euro am Tag. Mir fällt es immer so ein bisschen schwer zu glauben, dass jemand nicht 1 Euro am Tag übrig hat, dass man so knapp bei Kasse ist, dass man nicht diesen 1 Euro hat.
Also 1 Euro ist ein recht niedrigschwelliger Einstieg, das sollte machbar sein, ist ja irgendwie auch weniger als ein Schokoriegel an der Tanke. Finde ich gut, mache ich.
Okay, dann lass uns doch jetzt mal überlegen, was haben wir heute eigentlich schon auf unserer Expedition gelernt? Kurzes Recap. Einmal einfach mal anfangen mit investieren. Überlegen, wann brauche ich oder muss ich Summe X haben? Und das beeinflusst dann automatisch, wie viel Risiko ich bei meiner Investition eingehen kann.
Und dann fand ich super wichtig, einfach mal hinsetzen und gucken, wie viel Geld kommt rein, was geht raus und was kann ich da vielleicht schon ganz alleine ändern.
Und der Austausch. Mit Freunden, mit Bekannten, mit Leuten, denen ihr vertraut. Hey, was machst du denn? Das hatten wir ganz am Anfang und dazu hat Clemens im Gespräch auch geraten.
Ich finde es falsch. Also man muss ja nicht sagen, boah, ich verdiene hier irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat, ich habe hier irgendwie die fette Villa, dies und jenes. Man muss das ja nicht im Sinne von angeben sehen. Aber frag doch rum, hey, wie legst du dein Geld an? Hey, wie hast du deine Immobilie finanziert? Hast du da einen Tipp für mich? Hey, hast du da irgendwie ein gutes Buch, was ich halt mal lesen kann? Das ist ja auch über Geld sprechen. Aber irgendwie das alles so totzuschweigen, das finde ich halt irgendwie schwierig. Sondern man kann ja drüber reden, halt nicht in so einer angeberischen, prahlerischen Weise. Und dann ist es auch völlig legitim. Ich finde es auch total spannend, das hatte auch einer meiner Experten im Interview mal erzählt, darf ich sagen, ich liebe mein Geld? Was denn, wenn du erstmal so denkst, so, ist der oberflächlich? Aber er hat gesagt, natürlich darf ich mein Geld lieben. Denn mein Geld hilft, dass meine Kinder eine gute Ausbildung kriegen. Das hilft, dass ich hier ohne Sorgen leben kann. Das hilft mir, dies und jenes zu machen. Natürlich darf ich mein Geld lieben, aber nicht um des Geldes willen, sondern um die Möglichkeit, die mir das Geld halt gibt.
Das hört sich jetzt für viele vielleicht erstmal komisch oder besser ungewöhnlich an, aber Clemens erklärt es mal weiter.
Das ist einfach so eine Mindset-Sache. Einfach halt ein entspannteres Verhältnis zum Geld kriegen. Es gibt ja auch immer, wie viele abwertende Wörter gibt es bei Geld, Kohle, Knete, Kies, Schotter, keine Ahnung was. Ja, das ist natürlich... habe ich das falsche Mindset dann, wenn ich Geld immer so als sowas Ekliges halt wahrnehme. Also wenn du das Geld nicht liebst, dann liebt das Geld auch nicht dich so ungefähr. Weißt du, also, du brauchst halt eine gute Beziehung zum Thema Geld, zum Thema Vermögen. Das ist nichts Schlechtes. Das ist nichts, was halt irgendwie dich zum Bonzen macht, zum, keine Ahnung was, zum Ausbeuter, zum Kapitalisten. Nein, es ist ein Mittel, das dir hilft, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das musst du halt in den Kopf kriegen.
Okay, versuche ich auch mal bis nächste Woche so in den Kopf reinzubekommen. Und wie geht es jetzt weiter? Woher sollen unsere Hörerinnen jetzt wissen, welche ETFs oder Fonds die richtigen für sie sind? Muss ich dafür zur Bank oder kann ich das auch mit meinem Smartphone irgendwie handeln? Und wie war das nochmal mit diesen Indizes?
Keine Sorge, unsere Expedition Investment geht ja noch weiter. Genau diese Fragen klären wir kommende Woche in der nächsten Folge. Ob verschiedene Indizes, die Chancen von Kryptowährungen, Geldanlage für Kinder oder die spannende Frage, wie wird man eigentlich Millionär? Diese und weitere Themen begegnen wir in den kommenden Folgen von Expedition Investment. Kommt mit uns auf die Reise.
Expedition Investment ist ein Original Mint Podcast. Host Birte Penzhorn und Martin Formig-Brückner. Die Redaktion macht David Siems und zuständig für Schnitt, Produktion und Sounds Yannick Fleming und Yoshimi Sarabia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf TikTok. Tschüss.